Über die Krise der Demokratie wird ja schon lange diskutiert. Das ist ja nun kein neues Thema. Es gibt jede Menge Veröffentlichungen dazu. Das ist eine Debatte, die uns eigentlich schon seit vielen Jahren begleitet. Was ist Demokratie? Der Begriff heißt ja eigentlich nichts anderes als die Herrschaft des Volkes. Altgriechisch Demos, das Volk, Kratia, die Herrschaft. Volk und Herrschaft, was ist das eigentlich? Nun kann man darüber unendlich lange debattieren und die Debatten werden auch geführt. Deswegen muss ich mich hier auf zwei Definitionen beschränken, die ziemlich breite Anerkennung finden. Herrschaft, werde ich mich auf Max Weber berufen, der sagt, Herrschaft ist die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen gehorsam zu finden. Und Volk würde ich mich berufen auf Benedikt Anderson, der davon spricht, dass Volk eine Gemeinschaft ist, die unabhängig von realer Ungleichheit und Ausbeutung als kameradschaftlicher Verbund von Gleichen verstanden wird. Bei dieser Definition von Anderson wird schon deutlich, es geht um eine Gemeinschaft, nicht um eine Gesellschaft. Also eine Gesellschaft freier Menschen in freien Vereinbarungen ist Demokratie natürlich nicht. Das ist eine Staatsform. Die emanzipierte Gesellschaft, also das wäre, wie es Adorno, denke ich, genial auf den Punkt gebracht hat, die Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Die emanzipierte Gesellschaft ist nie die Sache eines Zwangskollektivs, also des Volkes zum Beispiel. Insofern ist natürlich Demokratie auch nie Emanzipation. Trotzdem gilt, solange die Menschheit keinen Weg über Staat, Nation, Kapital hinausgefunden hat, der mehr und nicht weniger Freiheit bringt, gilt dieser Satz. Democracy is the worst form of government, except for all those others that have been tried. Das ist Churchill. Demokratie ist die schlechteste Form von Regierung, mit Ausnahme all der anderen, die ausprobiert wurden. Nun hat es Churchill sicher sehr affirmativ gemeint. Man muss das nicht affirmativ meinen, aber man muss sagen, wenn schon Staat, dann wenigstens eine halbwegs funktionierende demokratische Staatsverfassung. Was war eigentlich der Unterschied zwischen dem Nationalsozialismus und der DDR? Da gibt es natürlich sehr viele Antworten, da wird auch sehr viel Unfug erzählt. Und dazu wäre auch sehr viel zu sagen. Ich habe dazu auch eine Antwort beizutragen in provokativer Absicht. Ich würde sagen, na, die DDR war eine Diktatur. Das war der Unterschied. Was die NSDAP hingekriegt hat, nämlich fast durchgängig, eine große und stabile Unterstützung in der Mehrheit der Bevölkerung zu haben, das hat die SED selbst zu ihren besten Zeiten nie geschafft. Die SED brauchte für die 17 Millionen DDR-Bürger 40.000 hauptamtliche Stasi-Leute, 100 bis 200.000 Ehrenamtliche, während die NSDAP für 80 Millionen Deutsche gerade mal 10.000 Gestapo-Beamte brauchte. Aber der Nationalsozialismus war doch eine Diktatur, das ist doch Gemeingut, das war doch eine Diktatur. Naja, für wen? Für wen war der NS eine Diktatur? Für die paar Juden? Für die paar, Anführungszeichen, Behinderten? Für die paar als solche erwischten Homosexuellen? Für die paar, die Ehre ihrem Andenken Widerstand geleistet haben, aber keine nennenswerte Unterstützung in der Bevölkerung hatten? Wie viel Prozent waren denn insgesamt? Waren das 2%, 3%, vielleicht 4% der Bevölkerung? Ja, für die war es eine ganz schlimme, fürchterliche, terroristische Diktatur. Aber für die große Masse der Bevölkerung war das doch keine terroristische Diktatur. Das war doch genau das, was man sich gewünscht und erhofft hat und unterstützt hat. Und die Zustimmung fing erst mit Stalingrad und den Bombennächten an, ein wenig zu bröckeln, genau zu dem Zeitpunkt, als sich langsam begonnen hat, rumzusprechen, dass die Sache vielleicht auch schief gehen könnte. Solange immer noch davon geredet wird, die Nazis haben das verbrochen und die Nazis haben das gemacht und die Nazis waren das und so waren das, ist die Geschichte nicht wirklich aufgearbeitet. Es waren die Deutschen, die das verbrochen haben und die das gemacht haben und nicht die Nazis. Ja, keine Verallgemeinerungen. Es waren nicht alle Deutsche, aber es war die ganz, ganz überwiegend große Mehrheit der Deutschen. Und dann heißt es ja immer, aber wir konnten ja gar nicht, da konnte man ja gar nicht abstimmen. Es war ja gar keine Möglichkeit, frei seine Meinung zu äußern, weil das stimmt nicht. Es gab in diesen 12 Jahren eine Chance, wo ein Teil der Deutschen in einer vollkommen freien, demokratischen Alternativwahl, die allen formalen Kriterien von Demokratie entsprochen hat, sich frei entscheiden konnte. Und es war im Januar 1935 im Saarland. Im Versailler Vertrag war festgelegt, dass das Saarland einen Sonderstatus behält, so eine Halbautonomie irgendwie zwischen Deutschland und Frankreich. Und dass im Januar 1935 die Deutschen im Saarland darüber abstimmen sollen, ob das Saarland in Zukunft diesen Status beibehält, ob es zu Frankreich kommt oder zu Deutschland kommt. In einer vollkommen freien Alternativwahl, die KPD, so viel muss man zu ihrer Ehre noch sagen, die ja damals im Saarland noch legal war, hat gegen den Anschluss an Nazi-Deutschland gekämpft. In einer vollkommen demokratischen Alternativwahl haben bei einer Wahlbeteiligung von 98%, 90% der Deutschen im Saarland für den Anschluss an Nazi-Deutschland gestimmt. 90%. Es ist überhaupt keine Frage, dass eine entsprechende Abstimmung in anderen Teilen Deutschlands genauso ausgegangen wäre. Das hier die Meldung der Neuen Zürcher Zeitung von damals, der Wille des Saarvolkes zurück ins Reich. Ja, wenn Demokratie nur das wäre, was sie dem Wortsinn nach ist, nämlich die Herrschaft des Volkes, dann war der Nationalsozialismus natürlich demokratisch. Das war die Herrschaft des Volkes. Und nun haben die alle nichts gewusst, damals die Alten, nachdem das dann irgendwie schiefgegangen ist, so 60er, 70er, 80er Jahre. Aber sie haben sich verraten. Und wer so in meinem Alter ist, hat das vielleicht noch mitgekriegt. Ich rede jetzt von Westdeutschland. Über die Verhältnisse in der DDR damals kann ich mir kein Urteil bilden. Aber in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, war es in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre noch so ein Standardspruch der damals Alten. Wir haben den Krieg verloren. Sie haben zwar von nichts gewusst, gar nichts, aber sie hatten den Krieg verloren. Und das war natürlich richtig. Sie hatten auch den Krieg verloren, denn sie haben sich damit identifiziert und in diesem Spruch, der Standardspruch war, zumindest in Westdeutschland, haben sie es bis in die 80er Jahre auch immer noch dokumentiert und zugegeben. Also dieser 8. Mai 1945, diese bedingungslose Kapitulation, wäre nie zustande gekommen, wenn es nach den Deutschen gegangen wäre. Dieses Bild, ich finde es ein sehr beeindruckendes Bild, im Juni 1945 aufgenommen. Nazi-Schulbücher müssen sofort in der Schule abgegeben werden, Schulz, Rektor. Dieses Bild wäre natürlich nie zustande gekommen, wenn es nach dem Willen der Deutschen gegangen wäre. Ist ja jetzt alles schon lange her und es hat sich doch ganz viel geändert. Und wenn wir mal in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, dann sind zumindest Fragezeichen daran angebracht, wie viel sich verändert hat. Dass sich was verändert hat, ist keine Frage. Wir werden auch noch dazu kommen, was sich verändert hat, wie man das einzuschätzen hat. Aber wie viel sich wirklich verändert hat, das ist die Frage. Als die rot-grüne Bundesregierung, Schröder-Fischer damals, antrat, hatte sie ein recht ambitioniertes Projekt, nämlich die Staatsbürgerschaftsregelung deutlich zu verändern und auch eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich zu machen. Daraufhin hat die CDU eine denkwürdige Schmutzkampagne entfaltet gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, hat bundesweit innerhalb kürzester Zeit 5 Millionen Unterschriften gesammelt. Roland Koch, ein CDU-Rechtsaußen, wurde auf dieser Welle dann auch Ministerpräsident in Hessen. Ich habe das mitgekriegt damals. Die Leute standen tatsächlich Schlange an den Infoständen und hatten nur eine einzige Frage, und das war diese: Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? So, und jetzt kommt der Punkt, wo wir sehen, ob die Technik mitmacht. Es ist ein kleiner, ein 5-Minuten-Film damals vom Norddeutschen Rundfunk, der die Stimmung damals wiedergibt.
Er übt schon mal die Siegerpose. Roland Koch, der Spitzenkandidat der hessischen CDU. Die Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft geht in die Schlussphase. Frankfurt-Eschborn. Die CDU lädt zum traditionellen Schlachtfest. Ein Anlass wie geschaffen, um Unterschriften gegen die doppelte Staatsbürgerschaft zu sammeln. Am Eingang liegen die Listen bereit. Bevor es so richtig lustig wird, wird nochmal schnell unterschrieben.
Diese Aktion löst eine Menge demokratischen Engagements aus in diesem Jahr.
Nur weil die CDU-Theorie für deutsche Realität hört sich anders an.
Es hat ja keine zwei Herzen in seiner Brust, immer nur eins. Ich bin stolz, Deutsche zu sein.
Ich kann nur angehen, dass die hier die Vorteile von Deutschland mitnehmen, ins Ausland drin bleiben.
Ich denke mir, Deutschland sollte doch nicht so. Deutschland, Deutschland.
Das Thema ist in Hessen so umgesetzt, wie jetzt hier die Uhr am Aufgehoben. Und es ist kein Zufall, dass diese Radikalität, diese Konsequenz, das Thema zu dem Wahlkampfthema aufzubauen, hier in Hessen bei sehr vielen offensten Türen hat.
Fulda, eine der Hochburgen der hessischen CDU. In der Wahlveranstaltung ist hoher Besuch aus Bonn angereist. Martin Hohmann, Nachfolger von Alfred Dregger im Deutschen Bundestag, Ostpreuße, Ex-BKA-Beamter und Fallschirmjäger. Die neue Rechte sieht in ihm einen Hoffnungsträger. Fordert er doch in Aufsätzen von der deutschen Politik ein Ende der Diskussion um Schuld- und Vergangenheitsbewältigung. Zitat: Befreit euch endlich von dem aberwitzigen Schuldwahn. Erkennt doch, dass wir Deutsche in diesem Jahrhundert mindestens ebenso Opfer wie Täter waren. Die doppelte Staatsbürgerschaft wird hier zur Abdankung der Deutschen als Staatsvolk.
Wenn das klappen würde, wenn wir ihnen das durchgehen lassen, dann wäre das praktisch jetzt am 27. September 98 die letzte freie Wahl in dem Sinne gewesen, dass der souverän deutsches Volk entschieden hat.
Die CDU packt die Bürger bei ihren Ängsten vor der Überfremdung. Das bayerische Vorbild hat Konjunktur.
Ich denke, die CSU macht es richtig, und zwar erfolgreich richtig. Rechts neben der CDU gibt es keine demokratische rechte Partei. So sollten wir es auch machen. Das ist das Vorbild. Ich habe mal gesagt, von der CSU lernen als Sieben lernen.
Das ist es mit der innerparteilichen Toleranz manchmal nicht so weit her. Peter Malkmus ist Gewerkschafter und gehört zum Arbeitnehmerflügel der Union. In Fulda hat er oft mit Ausländern zu tun. Als er an einer Gegenveranstaltung zur Unterschriftenaktion teilnehmen wollte, wurde ihm gedroht.
In einem Kreis von CDU-Mitgliedern, 24 Stunden vorher, habe ich dafür geworben und mich auch gleichzeitig vehement ausgesprochen gegen diese Unterschriftenaktion, weil die Fremdenhass schürt. Und da kam aus einer sehr ganz bestimmten Ecke der Hinweis, wenn du dort redest, wirst du mit Sicherheit mit dem Parteiausschussverfahren rechnen müssen.
Der Hessische Landesverband besteht aus sehr vielen konservativen, nationalkonservativen Gedankenstrukturen. Der liberale Flügel, der offene Flügel, der moderne Flügel der CDU ist in Hessen deutlich Minderheit.
Wetzlar. Am Infostand der Stadt-CDU sind die Aktivisten gerade etwas überfordert. Die Straße regiert.
Außerdem erzähle uns, was wir hier zu tun haben.
Ja. Security nach von mir bezahlt. 20 Jahre bezahle ich in diesem Land Steuern. 20 Jahre.
Rot-Grün will den Ziel Völkerstaat. Rot-Grün betreibt den Untergang unseres Volkes im Ziel Völkerstaat.
Damit die Richtung stimmt, hat die CDU hier einen ganz besonders engagierten Kandidaten. Hans-Jürgen Irmer versteht sich als Sprachrohr der schweigenden Mehrheit. Wenn er zum Diktiergerät greift, werden Stammtischparolen zu Schlagzeilen für seine eigene Zeitung. Asylterror, Bleiberecht für schwule Ausländer, der Islam als Gefahr für das Abendland. So steht es Monat für Monat im Wetzlar-Kurier.
Ich sage Ihnen ganz offen, ich habe die große Befürchtung, wenn die Entwicklung in Deutschland so weitergeht, dass wir eines Tages, wie wir beide sicherlich erleben werden, möglicherweise, was ich hoffe, aber fürchte, bürgerkriegsähnliche Zustände bekommen, weil es um Verteilungskämpfe geht.
Das ist für Sie dann sozusagen ein Zeichen auch Ihrer Politik, dass solche Menschen wie Hans-Jürgen Irmer in der CDU sind und nicht bei den Republikanern, die solche Vokabeln auch benutzen?
Ja, selbstverständlich ist Hans-Jürgen Irmer ein ganz normales, ordentliches Mitglied der CDU. der sich nicht durch solche Unverschämtheiten beleidigen lassen muss.
Die CDU steht fest zu ihrem Rechtsausleger, auch wenn der nach einer härteren Gangart bei Abschiebungen ruft. Zitat: Wenn ich pariere, der gehöre gegebenenfalls gefesselt und geknebelt. Die Humanitätsduselei Menschen gegenüber, die diesen Staat ausbeuteten, müsse endlich ein Ende haben. Limburg. Wieder einmal zeigt sich, wie die Bürger tagtäglich die CDU-Aktion verstehen. Nicht als Beitrag für Integration, sondern einfach als Abstimmung gegen Ausländer. Und der Unterschriftensammler, er stimmt zu.
Ich habe schon nichts gegen die Ausländer, aber irgendwo muss gut sein. Und Bilder machen schon mal gar nicht. Wenn ich in die Türkei gehe, habe ich alle Bilder. Ja, ist doch so. Ich finde das eine absolute Schweinerei, was hier läuft. Wir haben doch so viele Türken hier in die Busse, die zappelt nicht wieder.
Ja, das war 98 in Westdeutschland. Das war jetzt ein Bericht über Hessen, aber die haben bundesweit gesammelt. Und die haben bundesweit diese Massenzustimmung gehabt. Wehe, wenn sie losgelassen. Es hat sich schon immer gezeigt und es zeigt sich auch bis heute, wenn die oben oder ein Teil von denen da oben den Hebel umlegen und auf offenen Rassismus und Nationalismus machen, dann stehen sofort immer zig Millionen da unten bereit als willige Exekuteure. Autoritäre Charaktere, die sie sind, warten sie meistens noch darauf, dass sie grünes Licht kriegen von oben. Aber wehe, wenn sie losgelassen. Die Schröder-Fischer-Regierung ist ziemlich eingeknickt, hat dann nur noch eine sehr verbesserte Reform des Staatsbürgerschaftsrechts beschlossen. Aber welche Zustände würden heute herrschen, wenn es Anfang 99 eine rechtskräftige Volksabstimmung gegeben hätte über die Frage des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts? Thilo Sarrazin, der, das sind jetzt alles wörtliche Zitate, von Menschen spricht, die keine produktive Funktion haben und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren, der Meinung ist, meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr, außer für Hochqualifizierte und perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer. Der hat ja für ein paar Jahren, also Ende 9, dann medial Schlagzeilen gemacht. Und es gilt natürlich für jeden und auch für Thilo Sarrazin, dass man auch Blödsinn erzählen darf. Das Problem ist ein anderes. Umfrage Handelsblatt im September 10. 56% der befragten Deutschen sind der Meinung, dass Thilo Sarrazin recht hat. Nur 28% sprechen sich klar gegen die Thesen von Sarrazin aus. Und es war jetzt nicht mehr 1998-99, es war 2010. Das ist eine kumulierte Stichprobe der Uni Leipzig über die Jahre 2002 bis 2012. Und da haben die Leute nun nach bekanntem Muster 4 Fragen vorgelegt gekriegt und sie sollten Position dazu beziehen. Und zwar immer nach dem Muster, ich stimme voll und ganz zu, stimme überwiegend, teils, teils, lehne überwiegend ab, lehne völlig ab. Mit Abstand am interessantesten ist natürlich die Rubrik, ich lehne etwas völlig ab. Denn wenn ich etwas nur überwiegend ablehne, dann heißt es ja, naja, irgendwas könnte ja doch dran sein. Oder in einer zugespitzten Krisensituation könnte ich es mir ja vielleicht doch nochmal anders überlegen. Und die Aussage, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lehnen nur 49,7% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnen nur 48,9% aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, lehnen nur 34,1% aller Deutschen vollständig ab. Wir sollten endlich wieder mehr Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, dann sind es dann noch genau 15,9%, die diese Aussage völlig ablehnen. Wir hatten tatsächlich in diesem Sommer ein paar Wochen, wo es schien, dass es anders sein könnte. Diese Bilder aus dem Münchner Hauptbahnhof waren ja durchaus auch beeindruckend. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch positiv überrascht. Und ich bin immer noch, trotz allem, was passiert ist, immer noch positiv überrascht, wie viele Menschen es gibt, die sich sehr engagiert und bewundernswert um Flüchtlinge kümmern. Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, so prophezeit hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Ich bin bereit, jedenfalls bis jetzt, zu glauben, dass sich tatsächlich unter einem Teil der Deutschen, in den letzten 25 Jahren in dieser Hinsicht was zum Besseren verändert hat. Damals, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mannheim-Schönau und so weiter, gab es ja weitgehende Übereinstimmung zwischen Stammtisch, Straße und Politik und Medien. Also dieses Geschwätz damals vom vollen Boot, das konnte man in der Bildzeitung lesen, im Spiegel lesen, über einem Stammtisch auf der Straße sowieso hören. Nur, wir kriegen die Entwicklung alle mit. Sommermärchen haben kurze Beine und die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof dominieren schon lange nicht mehr, sondern es dominieren die Bilder von hasserfüllten Massendemonstrationen, Asylbetrüger, jeder ist einer zu viel, no welcome, abschieden, Schnauze voll, Lügenpack und so weiter. Wir sind das Volk, plakatiert die NPD. Bisschen Propaganda dabei, sicher, aber ist es wirklich nur Propaganda? Jetzt ist, wie man ja in Leipzig besser weiß, die NPD momentan gerade nicht im Landtag, weil sie wohl das letzte Mal knapp gescheitert ist. Nach den Umfragen, jetzt wäre sie wieder drin. Und die NPD fordert Volksabstimmungen. Sind die blöd, dass sie Volksabstimmungen fordern? Die AfD plakatiert dasselbe. Und auch die AfD will Volksabstimmungen und Volksinitiativen nach Schweizer Vorbild. Sind die blöd oder sind die realistisch? Volksentscheide nach Schweizer Vorbild. Vor ein paar Jahren, ja zum Minarettverbot. Keine Minarette dürfen gebaut werden. Man erinnert sich an dieses Plakat. Die Minarette sehen schon aus wie Raketen, die uns bedrohen. Große Mehrheit unterstützt es. Ausschaffung krimineller Ausländer. Ein unsägliches Plakat. Wir weißen Schafe treten das schwarze Schaf raus. Große Unterstützung. Und wie Volksentscheide in Deutschland ausgingen, zur Frage Todesstrafe für Kinderschänder, kriminelle Ausländer ausschaffen, Verbot von Moscheen und Minaretten, Arbeitsplätze nur für Deutsche, Asylanten raus, kein Geld für Sozialschmarotzer und. Ja, das will man sich doch gar nicht vorstellen, wie solche Volksentscheide ausgingen. Parteien, gute Nacht, Bürger an die Macht, Volksentscheid ins Grundgesetz wird hier gefordert. Naja, da kann man nur sagen, Demokratie, gute Nacht. Wenn das Wirklichkeit würde. Und es gibt ja nun so direkte Demokratieinitiativen schon lange, die dann immer Unterschriften sammeln und wir brauchen mehr direkte Demokratie, das Volk soll entscheiden und so weiter. Aber interessant ist, dass die, wenn sie wenigstens ein bisschen reflektiert sind, so ganz viel Vertrauen in ihre eigene Position auch nicht haben. Da heißt es zum Beispiel bei Mehr Demokratie e.V. und Mehr Demokratie sagt, wir sind die größte Nichtregierungsorganisation für direkte Demokratie weltweit. Da heißt es dann, der Gesetzentwurf von Mehr Demokratie zur Einführung des bundesweiten Volksentscheids sieht eine präventive Normenkontrolle vor. Sofern die Bundesregierung oder ein Drittel der Bundestagsabgeordneten Zweifel an der Zulässigkeit des Volksbegehrens haben, können sie eine Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht verlangen. Wenn das Bundesverfassungsgericht das Volksbegehren ganz oder teilweise für unzulässig hält, kann es nicht stattfinden. Also merkt ja schon mal in dieser Passage, dass selbst die Befürworter von direkter Demokratie irgendwie dem Volk doch nicht so ganz trauen, sonst hätten sie sich sowas nicht einfallen lassen. Nun halte ich nichts von dem Vorschlag. Ich möchte die Bundestagskandidaten, die Parteien, die Bundesregierung sehen, die in einer aufgeheizten Massenstimmung, Stichwort, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben, ein Vierteljahr vor einer Wahl vor das Bundesverfassungsgericht ziehen würden. Ganz aktuell, die aktuellste Umfragezahl, die ich jetzt gefunden habe, vom 15. Oktober, 64% fordern bereits eine Volksabstimmung über die Flüchtlingsfrage. Ich unterstelle, dass das in den letzten zwei Wochen eher mehr geworden sind. Ich habe keine Zahlen. Wie das Ergebnis einer solchen Volksabstimmung aussehe, ist doch absehbar. MDR-Umfrage, Erhebungszeitraum 17. bis 20. Oktober. Es sind nur 28% der Bevölkerung zufrieden mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. 40% sind weniger zufrieden, 29% gar nicht zufrieden. Und man kann getrost davon ausgehen, dass die 69%, die nicht zufrieden sind, nicht deswegen nicht zufrieden sind, weil die Bundesregierung das Asylgesetz verschärft hat oder weil sie zu wenig für Flüchtlinge tut. Nach Parteipräferenzen sieht es dann so aus, bei der AfD sind 100% unzufrieden und dann kommt die Linke, 83% unzufrieden. Und gibt es sicher auch unter der linken Anhängerschaft auch Leute, die tatsächlich unzufrieden sind, weil die Regierung sich zu schlecht gegenüber den Flüchtlingen verhält. Aber sie sind mit Sicherheit auch in der Linken die Minderheit. Die meisten der linken Anhänger sind aus anderen Gründen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Es gibt einen verbreiteten Diskurs um die Menschenrechte, gerade auch so gegen die, in Anführungszeichen immer Muslime oder die Flüchtlinge, die passen ja gar nicht zu uns, weil die haben ja eine andere Kultur, die stehen ja irgendwie unter uns, weil wir sind ja für Demokratie und Menschenrechte. Auf einmal entdeckt dann noch der letzte Patriarch am Stammtisch seine Liebe zu Frauen und zu Homosexuellen, wenn es gegen die da geht, weil wir sind für die Menschenrechte. Aber de facto ist es natürlich ein außerordentlich verlogener Menschenrechtsdiskurs. Und Herr Gauland von der AfD bringt es ja dann auch ganz deutlich auf den Punkt, indem er einfach sagt, die Menschen wollen nicht gesagt bekommen. Das können wir doch nicht machen, das ist gegen die Menschenrechte. Sondern sie wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben. Wer passt zu uns und wer nicht? So viel zum Menschenrechtsdiskurs. Dem Volk ist in Sachen unveräußerliche Rechte des Einzelnen, Schutz des Individuums und der Minderheit vor der Mehrheit, weniger zu trauen als dem Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist natürlich keine befreite Gesellschaft, bei weitem nicht. Er ist Staat, aber er ist besser als andere Staatsformen. Der Rechtsstaat bedarf allerdings, und das ist ganz wichtig auch, funktionierender Kapitalverwertung. Es gibt weltweit kein Beispiel eines halbwegs funktionierenden Rechtsstaates, der nicht auf einer einigermaßen stabilen Kapitalverwertung beruhen würde. Nicht einigermaßen stabile Kapitalverwertung führt automatisch zum Rechtsstaat, das wäre falsch, da gibt es genug Beispiele dagegen. Aber ohne einigermaßen stabile Kapitalverwertung, und das heißt einigermaßen stabile soziale Verhältnisse, einigermaßen stabile Staatsmacht, kann es keinen Rechtsstaat geben. Und in Zeiten der Krise, der weltweiten ökonomischen Krise des Kapitalismus, die ja kein Ende nehmen will, ist schon das allein ein Hinweis darauf, auf welch schwankendem Grund so ein Rechtsstaat auch steht. Aber der Rechtsstaat ist natürlich immer das Hassobjekt der konformistischen Rebellion, nach dem Motto, was jucken uns die Menschenrechte und was entscheiden die da, was die Flüchtlinge alle kriegen. Also der Rechtsstaat ist Hassobjekt. Das heißt, der Rechtsstaat steht schon immer und in Zeiten der Krise mehr denn je auf schwankendem Grund. Man sollte also nicht, wenn man sagt, und gut, unter den Verhältnissen ist nun mal der Rechtsstaat eben das Beste, was im Moment gerade zu kriegen ist, sollte man nicht glauben, dass das Ding so unbedingt stabil bleiben muss. Weil es gibt sehr viele Faktoren, die ihn untergraben. Ja, warum ist das so schwierig mit dem Volk? Naja, allgemein gesagt, weil die da unten halt nicht die Guten sind, sondern weil sie ein Teil des Problems sind. Ganz anders als so das traditionslinke Weltbild meint, die da oben, das sind die Schlechten und wir da unten sind die Guten. Und deswegen muss man auch in dem Zusammenhang über Kapitalismus reden, wobei ich rede nicht gerne über Kapitalismus, ich rede lieber über Kapitalismus. Und zwar deswegen, weil es gibt ganz viele mittlerweile, die gegen Kapitalismus sind, aber meine These ist, die allermeisten Kapitalismusgegner haben überhaupt nicht verstanden von dem Ding, das diesem Ismus seinen Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und deswegen sollte man über den Kapitalismus auch reden, muss über den Kapitalismus und seine krisenhafte Entwicklung auch reden. Und zunächst mal geht es darum zu verstehen, dass der Kapitalismus eine völlig neue Herrschaftsform ist. Eine völlig neue Herrschaftsform in der Menschheitsgeschichte. Und deswegen ist er auch tatsächlich schwer zu verstehen. Es ist erstmal überhaupt kein Vorwurf an Menschen, dass das nicht verstanden wird. Alle früheren Gesellschaften beruhten auf personeller Herrschaft. Und der Kapitalismus beruht auf einer abstrakten, versachlichen Herrschaft und die ist schwer zu durchschauen. Also die Kritik des Kapitalismus, die zielt auf die Systemlogik, letztendlich auf dieses irre Hamsterrad des immer mehr und immer schneller des Zwangs zur Kapitalverwertung, während das Ressortiment, das antikapitalistische Ressortiment, eben genau die versachlichte Herrschaft nicht durchschaut und immer nach den schuldigen Personen sucht, die an Krise, Ausbeutung, Krieg und so weiter schuld sind. Und das ist dann die konformistische Rebellion. Und die konformistische Rebellion ist immer die Rebellion der Frustrierten und Geschlagenen. Die Frustrierten und Geschlagenen müssen gar nicht unbedingt jetzt die Ärmsten der armen Schweine sein, die ganz unten sind. Die Frustrierten und Geschlagenen können auch gut verdienende, sehr gut verdienende wohlhabende Bürger sein, die im Schwabenland gegen einen Bahnhof demonstrieren, oder die Schweiz, in der der Lebensstandard noch deutlich höher ist als in Baden-Württemberg, die genau mal 30.000 Asylbewerber hat, in der eine Partei wie die SVP, die nur ein einziges Thema hat, nämlich das Asylchaos, 28% kriegt, das die stärkste Partei ist. Da geht es nicht um irgendwelche Hartz-IV-Empfänger, die Angst davor haben, dass der Ausländer ihnen auch noch das Hartz-IV wegnimmt, sondern da geht es um Leute, die Angst davor haben, dass sie von ihren drei Autos vielleicht eines abgeben müssen. Und das treibt ihnen schon den blanken Horror ins Gesicht. Also konformistische Rebellion der Frustrierten und Geschlagenen. Sie erkennen nicht die Ursachen ihrer Lage. Sie suchen und hassen die Schuldigen. Diejenigen, die nicht zu uns gehören, sind immer die Schuldigen. Und dieses Wir, dieses Uns, das ist immer das eingebildete Kollektiv der ehrlich Arbeitenden, die betrogen sind. Sie fordern autoritäre Krisenlösung statt grundlegender gesellschaftlicher Veränderung. Der Antisemitismus ist die entwickelste Form dieser konformistischen Rebellion. Antisemitismus ist das antikapitalistische Ressortiment. Er fantasiert die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen. Er kulminiert im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen und macht in ihnen die Juden aus. Auschwitz war eine Tat des deutschen Arbeitsmarkts. Viele verstehen ja bis heute nicht, warum Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz steht. Arbeit, sagt der normale Demokratie- und Marktwirtschaftsanhänger, ist doch eine gute Sache. Was haben die mit Arbeit? Oder der normale Alt-Traditionslinke sagt, ja, Arbeiterklasse, Arbeit, ja gut, hurra. Weil die antisemitische Ideologie, der antisemitische Wahn einen ganz extremen Bezug auf die ehrliche, gute Arbeit hat. Hier ein Wahlplakat der NSDAP aus der Weimarer Zeit. Arbeiter der Stern und der Faust, wählt den Front, Soldaten Hitler. Die Entsorgung der gierigen Raffgier, das ist ein Standbild aus dem Film Jud Süß von 1940, den man auch auf YouTube sehen kann, den ich sehr empfehle, sich mal reinzuziehen in diesen Film, weil man da einfach die Mechanismen des Antisemitismus auch besser versteht. Die Entsorgung der gierigen Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen wollte, durch die ehrliche und betrogene Arbeit. Nun kann man in diesem antikapitalistischen Ressortiment auch ziemlich weit vorangeschritten sein und trotzdem noch nicht zum letzten Punkt gekommen sein und sagen, die Juden sind es. Aber man ist doch sehr, sehr nahe dran. Das barbarische Potenzial der konformistischen Rebellion hat sich gerade in den letzten Wochen ganz, ganz deutlich schon gezeigt. Also der Pegida-Galgen für Gabriel und Merkel, seine Erinnerung gerufen. Dann der Mordanschlag auf eine Oberbürgermeisterkandidatin in Köln, die für die CDU und für die Grünen, glaube ich, als Parteilose angetreten ist. Der Täter hat bekannt, er macht es wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Die hat sich in Bürgerversammlungen für den Bau von Asylbewerberheimen eingesetzt. Und diese Guillotine hier, pass bloß auf, Sigma, die ist übrigens nicht bei Pegida rumgetragen worden, sondern bei der großen Demonstration gegen TTIP. Also das barbarische Potenzial der konformistischen Rebellion wird immer sichtbarer. Woran entzündet sich denn die Wut? Woran entzündet sie sich? Und woran entzündet sie sich nicht? Das ist spannend. Wogegen rebellieren eigentlich Wutbürger? Wutbürger rebellieren zum Beispiel gegen Bauprojekte, zum Beispiel Stuttgart 21, gegen Radarfallen, da Koch, der Volkszorn, ja, gegen Ausländer und Asylanten, gegen Manager und Bankster, gegen Sozialschmarotzer jeder Art und überall dort, wo sie glauben, wir Ehrliche würden belogen und betrogen. Die Stuttgart 21-Bewegung wurde groß mit den Lügenpackhofen. Zum Höhepunkt liefen dann 50.000 Leute durch die Stadt und riefen Lügenpack, Lügenpack, Lügenpack. Und jetzt bei den kleineren Demos, die im Moment noch stattfinden, sind vor einem halben Jahr dann auch Pegida-Leute aufgetaucht und dann gab es unter den verbliebenen Aktivisten eine heiße Debatte darum, ob man die denn nun, weil wie denn das überhaupt sein könnte, dass da Pegida-Leute auftauchen. Naja, aber die Frage liegt natürlich auf der Hand, ja, also wer halt jahrelang Lügenpack ruft, der muss sich nicht wundern, wenn dann lange Leute auftauchen, die Lügenpresse rufen. Man darf die Pegida-Bewegung natürlich nicht gleichsetzen mit den Demonstrationen gegen Stuttgart 21. Der wesentliche Unterschied ist, dass es trotz allem Wahn, der sich auch in der Protestbewegung gegen Stuttgart 21 gezeigt hat, es noch eine Reihe von vernünftigen und durchaus diskutablen Argumenten gegen dieses Großprojekt gibt. Bei Pegida gibt es ja überhaupt keine vernünftigen Diskutablen, das ist ja nur noch der helle Wahn. Und trotzdem ist diese Stuttgart 21-Protestbewegung, wie viele andere auch, das trifft nicht auf jeden Aktivisten zu, aber auf die große Masse der Anhängerschaft, von einem absolut gefährlichen, völlig naiven, vereinfachenden Weltbild getragen. So, und das wollen wir uns mal ansehen in einem kleinen Spot von Leuten, von Aktivisten gegen Stuttgart 21. Da gab es so ein Forum gegen unnütze und aufgezogene Großprojekte und mit diesem Spot wurde damals geworben.
Gerade in Zeiten der Krise muss es gelingen, dass uns auch weiterhin öffentliche Gelder zur Verfügung stehen. Wir brauchen also Projekte, langfristige Projekte, Projekte, die unsere Zukunft sichern. Seien Sie also kreativ, ich höre.
Ja, nutzen wir unsere Kontakte. Wir sollten unbedingt wieder verstärkt Büros von Abgeordneten und die ein oder andere Staatskanzlei aufsuchen.
Geht's auch konkreter?
Ja, ich habe das vorbereitet. Stichwort Lobbyoffensive 2000.
Wir sollten neue Wege gehen. Ich habe hier einige neue Investitionsfelder zusammengetragen. Nachhaltige Bauvorhaben wie Schwimmbäder, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Parks und Mehrgenerationenhäuser.
Scheißquote.
Wir investieren sogar in Erhalt und Sanierung von Bestehenden. Kleiner Scherz. Natürlich investieren wir weiter in lohnende Großprojekte.
Damit wurde geworben, also das Weltbild ist ganz einfach, die da oben, die herrschen über das Geld, die haben die Millionen und die Milliarden und wenn die nur wollten, könnten die auch was ganz, ganz anderes machen, aber die verarschen uns, die lachen uns ins Fäustchen, die investieren nicht in eine gute Zukunft, sondern die investieren in böse Projekte. Die da oben sind persönlich schuld an dem, was Kapitalismus hervorbringt. Das ist das Weltbild, das dahinter steckt. Die könnten ja auch ganz anders, aber sie sind gierig, korrupt, egoistisch, sie beugen sich dem Diktat der Banken, der Manager, der Märkte. Wenn nur die Richtigen endlich da oben wären, dann würde alles gut. Und die Richtigen, das sind wir. Das ist nun nicht nur in einem flachen Diskurs, sondern das ist auch in einem eher vermeintlich reflektierteren Diskurs immer wieder anzutreffen, dieses Denkmuster. Das ist hier ein Beispiel jetzt aus der Frankfurter Rundschau. Auch unter der bezeichneten Überschrift die Krise der Demokratie. Ja, Politiker aller Parteien fordern, die Politik müsse die Wirtschaft kontrollieren und nicht umgekehrt. In der Realität beugen sie sich dann aber doch eins ums andere Mal dem Diktat der Märkte. Das heißt eigentlich, das bürgerliche Alltagsbewusstsein steht wie immer wieder vor diesem Riesenrätsel, dass die Politik doch immer die Politiker erstmal immer sagen, jedenfalls sehr viele, dass man es irgendwie ganz anders machen sollte und nachher machen sie es nicht anders. Das kann doch nur zu dem Schluss führen, dass sie halt nicht kein Kreuz haben, dass sie sich korrumpieren lassen, dass sie immer irgendwie kapitulieren. Warum machen sie denn nicht mal endlich eine andere Politik. Da ist halt nicht verstanden, wie kapitalistische Ökonomie funktioniert. Ich kann dazu nur am Rande ein bisschen was sagen, habe auch Literatur mitgebracht, die das vertieft, aber das macht deutlich, dass man, um einer solchen Entwicklung, um einem solchen Diskurs auch entgegentreten zu können, was verstanden haben sollte von der kapitalistischen Krise. Ja, und eine solche Situation, in der Massen von Menschen davon überzeugt sind, dass die da oben, wenn sie doch nur wollten, auch anders könnten, die gebiert natürlich die Sehnsucht nach dem starken Mann, der endlich mal herkommt und aufräumt. Und diese Sehnsucht wächst und sie hat momentan fast eine ideale Figur gefunden und das ist der da. Von rechts bis links, bis in große Teile der Mitte ist Putin der, der immer mehr Sympathien auf sich zieht, weil der macht's anders. Also erstmal, in Deutschland hat sowieso jeder, der es den Amis endlich mal zeigt, sowieso Sympathiepunkte jede Menge, von rechts wie von links. Aber bei der deutschen Putinophilie kommt ja noch was anderes dazu. Jedenfalls in Teilen der deutschen Putinophilen. Und das wollen wir uns nochmal in einem anderen Video angucken, um was es da geht. Das ist also auch ein kurzer Fernsehbericht. Es soll irgendwo in Russland eine Fabrik zugemacht, Management will eine Fabrik zu machen und Putin kommt jetzt dahin, in diese Fabrik, die geschlossen werden soll. Und es gibt viel Aufregung in der Bevölkerung, dass diese Fabrik geschlossen werden soll. Und Putin spricht jetzt Klartext.
Seit hier ist Wirtschaft Chefsache, auch die eine oder andere Pleite. Wie bei der Firma Proletarski, die Schiffsschrauben herstellt und sich jetzt nicht mehr über Wasser halten kann. Belegschaft und Manager warten auf Wladimir Putin und auf Hilfe. Er hatte auch der Zementfabrik in der Nachbarschaft geholfen, deren Besitzer die Firma von einem auf den anderen Tag dicht machten, weil ihm der Profit nicht hoch genug war. Dann kam Putin.
Als ich sagte, ich komme hierher, sind sie herumgesprungen wie die Kakerlaken. Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Inkompetenz und ihrem puren Geiz haben sie diese Menschen als Geisel genommen. Es geht um tausende Leben. Das ist absolut inakzeptabel. Auch wenn sich die Eigentümer nicht einigen können, wird diese Fabrik wieder geöffnet. So oder so. Wir werden das ohne sie machen. Haben alle die Vereinbarung unterschrieben? Deripaska. Haben Sie unterschrieben? Ich kann Ihre Unterschrift nicht sehen. Kommen Sie her. Unterschreiben Sie. Hier ist die Vereinbarung. Geben Sie mir meinen Stift zurück.
Das steht auf YouTube und ist dann mit ganz vielen Hurra-Kommentaren versehen. So muss man es machen. Klasse. So was würde Merkel nie machen. Das ist nicht nur die Sehnsucht nach dem starken Mann, der endlich mal aufräumt, sondern dahinter ist auch die Vorstellung, dass die Wirtschaft so funktionieren könnte. Da muss nur einer sein, der sagt, die Fabrik wäre nicht zugemacht. Und dann haben wir unsere Arbeitsplätze wieder. Da ist die Vorstellung, wenn die da oben nur mal richtig durchgreifen würden, dann würde alles laufen. Da ist nicht die Bohne verstanden von dem, was Kapital und Kapitalismus eigentlich ist. Eine ganz einfache Vorstellung. Das ist die Sehnsucht nach dem starken Mann, der endlich in unserem Sinn wieder aufräumt. Interessant ist, wogegen Wutbürger eigentlich nicht rebellieren. Das ist spannend. Da kommt einiges raus, wenn man sich das anguckt. Sie rebellieren nicht gegen die NSU-Morde. Ja, es gab ein paar Menschen, es gibt ein paar Menschen, die sich tatsächlich wirklich aufgeregt haben und aufregen über die NSU-Morde. Da gibt es da Massen-Wutbürgerproteste dagegen. Gegen die Kumpanei des Verfassungsschutzes mit der NSU. Gegen Mordaufrufe an Juden. Im Sommer 2014 zum ersten Mal seit 1945 Massendemonstrationen in Deutschland mit dem Aufruf Töte die Juden. Gab es da Wutbürgerproteste dagegen? Gegen Hartz IV? Gegen Racial Profiling? Gegen Sarrazins Thesen? Gegen inhumanen Umgang mit Flüchtlingen? Gegen Rente mit 67? Gibt es dagegen Wutbürgerproteste? Achtung, der letzte Punkt, den wollen wir uns mal näher ansehen. Warum gibt es eigentlich keine Proteste gegen die Rente mit 67? Man könnte nämlich ganz zynisch, sehr zynisch sagen, naja, NSU, Juden, Hartz-IVler, Flüchtlinge, sondern sehen, wo sie bleiben. Ganz zynisch, das ist nicht unser Problem. Aber die Rente mit 67, die ist unser Problem. Die Rente mit 67 betrifft ganz, ganz, ganz viele Menschen. Sie leiden zum Teil jetzt schon drunter und sie werden in Zukunft noch mehr darunter leiden. Also das sind nicht irgendwie die anderen, die uns nicht interessieren, sondern da geht es um uns selber. Und Rente mit 67 ist ja nur der Anfang. Man redet von der Rente mit 70, von der Rente mit 75. Und das unter Bedingungen, wo immer mehr Menschen unter ihrer Arbeit leiden. Ganz viele Menschen leiden. Das sind ein paar Überschriften. Burnout, Arbeit macht krank, krank durch Arbeit, Mehrheit der Deutschen klagt über Stress im Job, herzkrank durch Überstunden, krank durch zu viel Arbeit, Deutsche machen immer mehr unbezahlte Überstunden, Fuß bei der Arbeit, jeder Zweite ist unzufrieden mit seinem Job, null Bock auf den Job, die Zahlen sind erschreckend, fast 87% der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Job, Hassfigur Nummer 1, der eigene Chef, ältere Arbeitnehmer wollen möglichst alle schnell raus, aber auch junge und Gebildete wollen früh in Rente gehen. Altersteil sei beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle, ein Standardsatz von älteren Arbeitnehmern. Aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig ein Neues ausprobieren. Viele träumen davon, knapp 40%, um genauer zu sein. Es ist eine Umfrage. Da wurde die Frage gestellt, wann, in welchem Alter würden Sie denn gerne in Rente gehen? Genau 2% wollen länger arbeiten als bis 65. Die allermeisten wollen früher rausgehen, viele sogar mit unter 60. Das ist die Situation. Und da fragt man sich doch, wo bleibt eigentlich der Aufstand gegen die Rente mit 67? Das kann doch nicht sein. Es gibt so viele empörte, wütende, besorgte Bürger. Und von der Rente mit 67 sind so viele betroffen wie noch nie, ob jung oder alt. Weil wer heute 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird er mit 80 noch keine Rente kriegen, von der er leben kann. Es sind so viele betroffen davon. Wo bleibt der Aufstand der Wutbürger gegen die Rente mit 67? Ja, und die Rente mit 67, die erscheint eben als Sachzwang, der keine Alternative zulässt. Also nicht so wie in diesem Clip. Ha, wir könnten so rum schwarz-weiß, wir könnten aber auch so rum bunt, wenn wir gute Menschen wären, so wie ihr. Sind wir aber nicht, aber die Rente mit 67 erscheint als Sachzwang. Da ist kein Lügenpakt dafür verantwortlich zu machen. Wenn das so einfach wäre, dass wir sagen, die drei Politiker, die haben uns die Rente mit 67 eingebrockt, die müssen weg, dann gäbe es einen Aufstand gegen die Rente mit 67. Aber da ist kein Lügenpakt dafür verantwortlich zu machen. Da greifen irgendwelche Verschwörungsfantasien nicht, sondern da muss man die Systemlogik kritisieren, um dahinter zu kommen. Und das gängige Argument ist immer, die Gesellschaft wird immer älter und es können doch nicht immer weniger Junge, immer mehr Alte finanzieren. Und vor diesem Argument wird in aller Regel vollkommen kapiert, weil es so aussieht, als sei es einfach Natur. So ist es halt, ja stimmt, kann doch nicht anders gehen. Vollkommen absurd, aber die Absurdität dieser Argumentation erschließt sich einem halt erst, wenn man hinter die Systemlogik blickt. Denn wir haben es seit Jahren und Jahrzehnten mit einer explodierenden Arbeitsproduktivität zu tun, Stichwort Mikroelektronik, die nicht aufhören will. Auch morgen noch, und zwar im Wortsinne morgen, wird man mit noch weniger menschlicher Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren können. Und wenn diese Explosion an Produktivität sinnvoll in soziale Verhältnisse umgesetzt würde, dann würden wir schon lange mit der 5-Stunden-Woche arbeiten und der Rente mit 40 für alle. Und das wäre keine Illusion. Ein System, in dem alles durch den Flaschenhals der Finanzierbarkeit gehen muss, ist das Problem. Also eine solche Kritik ist natürlich eine basale, eine kategoriale Kritik des Kapitalismus. Und die ist nicht zu leisten mit einer Vorstellung, wonach ein Lügenpack an allem schuld ist. Deswegen gibt es keine Massenbewegung gegen die Rente mit 67, obwohl fast alle darunter leiden und leiden werden. Jedenfalls viel mehr als unter jenem Bahnhof. Aber die Gesellschaft ist so verrückt organisiert, dass die einen arbeiten sollen bis zum Umfallen und die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, den dieser Kapitalismus in die Welt setzt, ist im Grunde genommen der, dass aus endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen werden. Also kein Mensch ist überflüssig, aber in der Systemlogik überflüssige Menschen, die nicht mehr gebraucht werden. Das ist ein Skandal, ohnegleichen. Der ist aber nicht mit Lügenpakt zu erklären, da ist keine Frau Merkel dran schuld und auch kein Herr Schäuble und nicht sonst wer, sondern da ist die irre Systemlogik des Kapitalismus daran schuld. Und diese Logik des Kapitalismus, die läuft eben auf ein grenzenloses Wachstum hinaus. Wenn die Kapital nicht wächst, ist die ganze Gesellschaft in der Krise. Es muss immer maximaler Profit realisiert werden im gnadenlosen Konkurrenzkampf der Einzelkapitale untereinander. Der Schnellste gewinnt, die Langsamen gehen unter. Diese Logik durchzieht die ganze Gesellschaft und auch uns auf jedes einzelne Individuum. Wir müssen uns dieser Logik unterwerfen, wenn wir in diesem System überleben wollen. Und deswegen können halt Kapital und Politik nicht mit dem Geld machen, was sie wollen. Es liegt ja nahe, die Vorstellung, wie vorhin in dem Mobispot, ja, die sollen doch die Billiarden, die sie in die Finanzmärkte stecken, lieber für Kindergärten, Schulen, Stadtparks und so weiter ausgeben. Das Problem ist, dass eine solche Politik, wenn sie konsequent gemacht würde, natürlich sehr kurzfristig erstmal Erleichterung schaffen würde, aber schon mittelfristig würde in diesem verrückten System, in dem wir leben, eine solche Politik die Krise weiter verschärfen, weil es die Realisierung von Wachstum und Maximalprofit behindern würde. Das macht man nicht mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks. Ich konnte das nur anreißen. Das wäre sehr zu vertiefen. Ich denke, es wurde deutlich, dass man dass zu diesem Diskurs auch eine Kritik der politischen Ökonomie auf dem Höhepunkt der Zeit, nämlich der Krise, die 2008 begonnen hat, die trotz einer Krisenkonferenz nach der anderen, der vermeintlich Herrschenden, der vermeintlich Mächtigen, immer wieder sich neue Wege sucht. Und wir müssen, wenn wir aus diesem Wahn rauskommen wollen, im Grunde genommen eine vollkommen verrückte Frage stellen. Und die Frage erscheint einem wirklich verrückt, auch mir, auch nachdem ich sie schon oft gestellt habe. Sie ist verrückt, weil sie vollkommen all dem, was wir gewohnt sind im Leben, was wir für Natur halten, widerspricht. Und das ist die Frage, tja, wenn Bildung, Umwelt, Soziales, Gesundheit halt nicht finanzierbar sind, ja, dann vergessen wir doch das Prinzip der Finanzierbarkeit. Warum soll das nicht machbar sein, nur weil es nicht finanzierbar ist? Der stoffliche Reichtum ist doch überall da. Und nicht nur unmittelbar materiell, sondern auch das Wissen, die Fähigkeit in den Köpfen, das ist doch alles da. Nur weil Dinge nicht mehr finanzierbar sein sollen, sollen wir auf die Ansprüche auf ein Leben verzichten? Also wenn das Prinzip der Finanzierbarkeit mit unserem Anspruch an ein gutes Leben in Konflikt gerät, geben wir dann unseren Anspruch an ein gutes Leben auf oder geben wir das Prinzip der Finanzierbarkeit auf? Das ist die verrückte Frage, die man stellen muss. Und letztendlich, und das ist das Wichtigste und das Schwierigste an diesem Kapitalismus auch, er ist ein Gedankengefängnis. Kapitalismus ist ein Gedankengefängnis. Und nochmal zum Volk. Das Volk ist in diesem Gedankengefängnis. Und das Volk entscheidet sich gegen das bessere Leben für sich selbst, nicht nur gegen das bessere Leben für andere. In der Schweiz gab es vor 3 Jahren eine Abstimmung, da gab es eine Initiative, 6 Wochen Urlaub für alle. Ganz vorsichtig und erstmal 5 Wochen und dann so von Jahr zu Jahr erhöht worden. Diese Initiative wurde mit über 2/3 abgelehnt vom Schweizer Volk in einer Volksabstimmung. Mit der Argumentation, ja, das würde doch die Wirtschaft gefährden. Ne? Das war das zentrale Argument. Mehr Ferien ist gleich weniger Jobs. Vom Volk entschieden, genauso wie oben auch argumentiert wird, in der Logik dieses Kapital, eine vollkommen irrsinnige Logik, weil es hieße, ja, wenn wir halt überhaupt keinen Urlaub mehr haben, dann gibt es noch mehr Jobs. Aber das ist die irre Logik, das hat das Volk entschieden. Im Mai 2014 gab es eine Initiative in der Schweiz für einen Mindestlohn, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, 77%. Das Argument war, ja, das treibt die Unternehmen in den Ruin. Im November 2013 gab es eine Initiative der Schweizer Jungen Sozialisten, die sagte, der Spitzenverdiener in einem Betrieb darf maximal das 12-fache des am niedrigsten bezahlten Mitarbeiters bekommen. wurde mit 65% abgelehnt vom Volk, mit dem Argument, ja, das treibt ja die Unternehmen ins Ausland. Der Witz ist, dass auch die Antragsteller, in dem Fall die Jungsozialisten, vollkommen systemkonform gedacht haben. Weil wenn man sich diesen Antrag näher ansieht, ist er überhaupt nicht so attraktiv. Weil in diesem Antrag ist ja der Billiglohn für den da unten vollkommen akzeptiert. Das heißt ja nur, wenn ich schon so wenig kriege, dann sollen die da oben wenigstens nicht allzu viel mehr haben als ich. Das ist im Grunde der Kern der Antrag. Selbst die Antragsteller kamen nicht auf die Idee, vielleicht etwas völlig anderes zu fordern. Nämlich, der am niedrigsten bezahlte Mitarbeiter bekommt mindestens ein Zwölftel des Spitzenverdieners. Das hieße nämlich, wenn der Chef 12 Millionen verdient, dann verdient die kleinste Putzfrau mindestens 1 Million. Das wäre doch vollkommen umgedreht gewesen. Da könnte man zumindest die Systemlogik mal in Frage stellen und würde nicht sagen, weil ich wenig habe, sollen die da oben auch nicht so viel mehr haben wie ich, sondern würde sagen, gut, schön, wenn die da oben viel haben, schön, es sei ihnen gegönnt, aber ich will auch viel. Auf die Idee kommen noch nicht mal die, die sich als oppositionär verstehen. Wer dieses Zwangssystem von Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation und Kapital für natürlich hält, der nimmt entweder alles hin, hier gibt es ja auch viel, nicht wenige, immer noch die Mehrheit, oder er fantasiert sich schuldige Bösewichter und Verschwörungen zusammen, die an allem schuld sind und fordert autoritäre Krisenlösungen und versinkt dann schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Und wie soll es dann jemals besser werden? Soll man den Glauben an die Menschen aufgeben? Nein, es geht natürlich darum, dass die Menschen letztendlich und wir alle den Glauben an Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital aufgeben müssen. Also eine wirklich fundierte, reflektierte Kapitalismuskritik ist ein Gebot der Zeit. Das Bemühen, die Gedankenarbeit, eine solche Kritik auch zu vermitteln, sodass sie von mehr Menschen verstanden werden kann, auch wenn es ein schwieriges Kapitel ist. Also um die Köpfe kämpfen, Kritik ist Praxis. So eine Kritik ist Praxis. Da geht es nicht darum, in einem Elfenbeinturm irgendwie zu erklären, ich weiß aber besser, was Kapital ist oder so, sondern es geht darum, es gibt genug Gründe, sich zu empören über Verhältnisse, die das Kapital hervorbringt und seine Krise hervorbringt. Es geht darum, dass die Empörung nicht in der Barbarei endet, sondern dass aus der berechtigten Empörung auch endlich mal Schritte in die richtige Richtung nach vorne raus, in mehr Befreiung über das Kapitalverhältnis hinausgehen. Eine solche Kritik ist Praxis und da muss man die Systemfragen stellen. Wieso eigentlich immer schneller? Warum muss das immer schneller werden? Warum immer mehr Leistung? Warum so viel Arbeit? Es wäre schon lange ein gutes Leben für alle 7 Milliarden Menschen möglich. Im Jahr betrügt uns wirklich jemand ums gute Leben. Aber das sind wir natürlich selbst. Genau so lange wir nicht aus dem Gedankengefängnis des Kapitalismus ausbrechen. Menschliche Emanzipation muss immer die Herrschaft von Zwangsgemeinschaften wie Volk, Demokratie, Demos überwinden. Sie benötigt kritische, selbstbestimmte, verantwortungsbewusste Individuen. Kritik ist Praxis. Vielen Dank.